This is Rock and Roll Radio.
Der Spreeblick-Podcast vom 13. Februar 2007. Ein Spreeblick-Podcast mit Special Guest sozusagen. Ich hatte nämlich gestern ganz kurzfristig und ganz überraschend die Möglichkeit, mich mit Smudo von den Fantastischen Vier zu unterhalten, die demnächst ein neues Album rausbringen, das zumindest von den vier Stücken, die ich schon gehört habe, sehr spannend wieder mal ist, als nicht wegzudenkende Popgröße in Deutschland. Also immer nett, sich mit Smudo zu unterhalten, vor allem, weil man eigentlich gar kein Interview führen muss. Man macht das Gerät an und dann gehört es Smudo. Test. Ist alles live, ich schneide nix. Mhm. Wir packen das so direkt in den Podcast, was dir sicher was sagt, ne?
Na sicher.
Du warst ja super früh dabei mit diesem ganzen Internetkrams, auch für die Band. Mhm. Und auch alleine. Immer noch, oder?
Nee, mittlerweile, also auf jeden Fall sind alle ganz gestrenge Surfer geworden. Michi pflegt auch seine eigene Turntable-Rocker-Seite bei MySpace. Und wohingegen es früher so war, dass ich den Herren immer ausgerichtet habe, was gerade Neues so am Start ist, ist es jetzt, also was ich gerade irgendwo ersurft habe an Informationen oder was über uns so hier und da geschrieben steht, ist das jetzt so, dass die alle selber sehr gut informiert sind. Top informiert sind, ständig surfen und so. Aber auf meinen Newsletter hat sich von denen noch keiner angemeldet.
Wahrscheinlich steht nichts drin, was sie nicht schon wissen. Als ihr angefangen habt, ich meine, sind es schon 20 Jahre? Nee, nicht ganz, ne?
Nicht ganz. Immer schwer ab, wann man rechnet. Aber wenn man unser erstes Konzert nimmt, was wir am 7.7.89 gemacht hatten, wäre eben der 7.7.2009 unser 20-jähriges. Da, am 7.7.89 hatten wir das erste Konzert, das ist die Fantastischen Vier. Die erste Platte hatten wir 91, aber Musik machen wir jetzt seit 87, von daher sind wir schon 20 Jahre, kennen wir uns in diesem Zusammenhang.
Und da war Vinyl noch richtig da. Ich weiß, dass ich das erste Fanta 4 Album auf Vinyl hatte und ich kann mich auch, das war so, war wirklich beeindruckend, was da an Wortakrobatik abging. Irgendwie man war, also alle waren ja hin und weg, dass das geht auf Deutsch endlich, da war man ja sehr froh drüber.
Da war Vinyl noch total wichtig. Also jetzt nicht nur im Hip-Hop, Vinyl, Vinyl, sondern überhaupt im Allgemeinen. Ich weiß nicht, dass wir uns zuerst Gedanken gemacht haben, welches Lied auf die erste, welches auf die zweite Seite kommt, nach wie vielen Minuten die Seite geschnitten wird. Wir haben die Erstplatte auch viel zu voll gepackt. Wir haben 22,5 Minuten gehabt pro Seite und das ist schon ziemlich an der Grenze. Jetzt geht's ab. Die erste Platte ist ganz schön eng gepresst und hat deshalb keine besonders gute Soundqualität, abgesehen davon, dass es mit der Tontechnik eh noch nicht so geblickt hatten. Und hat sich geändert. Ich finde es auch ganz abgefahren, wie damals waren 40 Minuten für ein Album absolut okay. Und heute gibt es Beschwerde-E-Mails, wenn man 60 Minuten nicht überschritten hat. Und das ist lustig, wie die Leute quasi für das gleiche Geld viel mehr Musik bekommen.
Was hat sich denn sonst noch geändert? Ich meine, das ist ja wirklich so, also ihr habt ja da von Vinyl, dann über CD, also Digitalisierung und jetzt irgendwie der ganze MP3-Kram und so. Gibt's, also was passiert da mit Popkultur und mit dem, was ihr macht? Gibt es da einen Unterschied oder ist euch das wurscht?
Nee, ich beobachte das sehr, sehr interessiert, wie sich das ändert. Also das ist ja klar, dass sich die Formate immer wieder ändern. Das erste Format, dass die da, glaube ich, 2 Minuten oder sowas nicht überschreiten konnten, lag daran, dass die Wachsrolle, auf der diese Songs gemacht wurden, einfach nicht mehr gefasst hatte. Dann haben wir ja von den Alben gesprochen, die eben 20 Minuten pro Seite hat und jetzt haben wir CD-Alben, die 74 Minuten packen können und so. Und jetzt ist es aber so, dass das Albumformat so ein bisschen aufgelöst wird, dadurch, dass man eben Einzelsongs runterladen kann. Auch ich kaufe mir selten ein ganzes Album. Ich kaufe mir bei iTunes oder Musicloud dann gezielt diesen Titel, 3 oder 4. Wenn es dann 4 Titel überschreitet, kaufe ich mir auch das Album einfach nur, weil es dann auch wieder günstiger ist. Und wir haben auch schon bei diesem Album diskutiert, und das sind halt auch so Blüten, die Schreibblockade dann auch wieder treiben kann, ist, hey, wir brauchen doch kein ganzes Album, wer kauft schon ein ganzes Album? Wäre es nicht mal, könnten Fanta 4 nicht die Band sein, die als allererstes das Albumformat bricht und einfach im Quartal 3 Songs veröffentlicht? Aber die Idee hat bloß mich begeistert.
Aber eigentlich ist es eine super Idee, weil ich meine, wenn man, also als man angefangen hat, Platten zu kaufen, Menschen in unserem Alter, da hat man ja Singles gekauft und dann kam das Album und da waren die Singles nicht drauf.
Ja. Ach so. Echt? Ja, das habe ich ja gar. Naja,
ich bin doch älter.
Dann gab es aber auch die Maxi-Single-Phase. Ah ja, gut, okay, dann gab es die Maxi-Single ist im Prinzip ja auch etwas, wo man mit viel Material wenig Musik hatte, aber hatte die Top-Qualität in die Clubs. Dann gab es Hi-Fi in den Clubs und die Sub-Bass und das geht eben nur, wenn die Rillen breit sind und so. Naja, und so eben ist es halt, das ist eben das, ne, das Format, die Häppchen. Wie man sagt, dass jetzt speziell für Handy-Konsumenten die Filme auch ein anderes Format haben müssen, andere dramaturgische Verläufe und sowas. Im Prinzip ist sowas ja anregend, was die Ideen angeht. Und wer weiß, ob diese Idee mit den 3 Songs oder 2 Songs im Quartal ist ja nicht weg. Wir haben, wir sitzen ja gerade hier mit dem Promotion-Tag und reden viel über das Album und natürlich kommt, weil wir alle Ende 30 sind, auch die Frage, wie lange kann man überhaupt Hip-Hop-Musik oder das, oder wie lange kann man berufsjugendlich sein oder wie lange, oder ist überhaupt für jemanden, der 40 ist, ist für den Musik überhaupt identitätsstiftend oder sinnstiftend? Ich würde sagen, nein, nicht unbedingt. Es ist eher mehr zu Konsum geworden. Als das ist als Teenager, wo man da sich noch echt Identität rausgezogen hat. Und doch, gerade mit dem Älterwerden stellt sich auch die Frage, wie lange macht man noch Platten? Und dann könnte durchaus ein Modell sein, statt sich, weiß ich nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir in einem Jahr oder zwei jetzt vielleicht keinen Bock auf eine Platte haben, vielleicht das mal wagen oder so. Ich weiß nicht. Ich finde das eine gute Idee. Man kann es mal riskieren. Auf jeden Fall würde der erste Sprung würde ordentlich Preise bekommen. Auf der anderen Seite kann man es auch. Du musst dann jedes Mal, wenn du 3 Songs fürs Quartal hast, die auch immer entsprechend bewerben. Dann musst du ein Video machen. Das kostet Hunderttausende von Euro und das rechnet sich ja hin und
vorne. Musst du denn? Ich habe vor ein paar Tagen mit The Good, The Bad and The Queen geredet, hier diese neue Band von Damon Albarn, vom Blur-Sänger, mit einigen anderen Bekannten und die haben gesagt, wir haben kein Video gemacht, wir lassen, das verbreitet sich übers Netz, die Leute filmen es mit dem Handy, die Konzerte und in Neuseeland kann dann auch jemand sehen, wie es in London war. Vielleicht braucht man auch gar nicht mehr den Aufwand, weil man verkauft ja auch nicht mehr so viel. Also ich meine...
Das stimmt schon. Also wenn man einhalten, aber gut, okay, trotzdem. Wenn alle Welt Videos macht und alle Welt ihre Musik im Netz anbietet, wie bringt man denn den Konsumenten dazu, dass man sich die Sachen von der eigenen Band nimmt? Wie geht denn das? Mhm. Und ich kenne mich ja selber auch nicht aus. Ich wüsste nicht, was ich jetzt gezielt irgendwie an einer neuen Band herunterladen könnte, wenn mir nicht gelegentlich mal jemand einen Tipp geben würde, ob das jetzt eine Musikzeitschrift oder mein Rockkumpel aus der Kneipe ist.
Ja, na klar.
Und irgendwie ein bisschen was ausgeben muss man schon. Und auf jeden Fall hätte man irgendeinen Marketingaufwand. Du hast dich ja auch mit dieser Band unterhalten, also gab es ja schon mal einen Marketingaufwand. Mhm. Jemand hat dich eingeladen und jemand hat ein Hotelzimmer, so wie wir, in dem wir jetzt gerade sitzen, auch gebucht und versucht, diese Musik eine Verbreitung zu unterziehen. So.
Ja, Marketing musst du natürlich trotzdem
machen. Wenn ich jetzt also nur 3 Songs im Quartal habe und jedes Mal für nur 3 Songs ein Marketing anzettel, dann habe ich sowieso natürlich, gebe ich ja nicht mehr so. Naja, auf jeden Fall wäre mal eine Idee. Man kann es mal versuchen. Nur noch Singles machen.
Nächstes Mal. Lass doch mal über das Album reden. Also die Digitalisierung hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass man Interviews führt, ohne das Album zu kennen, was natürlich ein bisschen absurd ist. Aber ich habe gerade, die Single kenne ich schon aus dem Radio, die läuft schon hoch und runter. Und wieder so ein Effekt, und das meine ich wirklich ganz ehrlich, wieder so ein Effekt, wo man denkt, ihnen fällt immer wieder was Neues ein, wie man mit Worten spielen kann. Also diese Doppelung, wirklich sehr, sehr schön, großes Kompliment. Und gerade habe ich 3 andere Songs gehört. Ist natürlich nach dem ersten Hören kann man es schwer sagen. Ja. Aber habe ich da Herbert Grönemeyer gehört?
Ja, Herbert singt bei einem Song, der heißt Einfach sein mit.
Schönes Singen.
Wir haben das war ursprünglich mal, ich habe diese Idee zu dem Refrain gehabt, zu irgendeinem Funkclub, habe das irgendwann mal aufgesprochen, dann haben wir mal so ein bisschen dazu geschrieben. Dann habe ich einen Refrain drauf getrellert zu Hause in mein kleines Heimstudio. Naja, so ein Mikro halt auch digitalisiert in meiner Wäschekammer. Und dann haben alle gesagt, klingt irgendwie Herbert. Und Michi meinte, ruf doch mal Herbert an. Habe ich ihn angerufen und Herbert hat gesagt, ja, mach ich. Ja, möchte ich mir erstmal anhören, was es ist, nachher kommst du nicht gut bei weg. Aber mach ich auf jeden Fall.
Mach ich auf jeden Fall.
Wir hätten es ja ganz gerne als 2. Single, aber ich muss Herbert noch überreden. Das steht diese Woche an.
Ah, okay, dann muss man natürlich mit ihm noch reden. Aber es ist tatsächlich so, also vom ersten Eindruck her, ja, wäre es eine Single. Ja. Du hast vorhin Schreibblockade erwähnt, fand ich ziemlich spannend, weil also mir geht es beim Artikelschreiben so, dass irgendwann denke ich, ich habe alles gesagt. Ja. Ich muss es nicht nochmal sagen.
Zum Älterwerden gehört, dass man eben auch Erfahrung hat und deswegen auch schon weiß, welche Fehler man machen kann, wenn man was Neues anfasst, oder dass man auch schon weiß, wie das ungefähr verläuft, oder auch schlicht und ergreifend, ich möchte nicht nochmal Boy Meets Girl schreiben, weil ich habe diese Liebesgeschichte schon dutzendmal geschrieben. Dabei weiß ich selber, dass die Kreativität nicht in dem Grundsatz tatsächlich eine Geschichte gibt, weil ich glaube, es gibt 4 oder 5 große, im Prinzip Stories. Du hast dann Gesellschaftskritik und dann kannst du Liebe und dann hast du Hass und Generationskonflikt und gegen die Eltern und weiß ich, ist eine begrenzte Auswahl. Aber da, weil man das alles schon weiß, möchte man auch gerne diese Fehler, die man auf dem Weg zum fertigen Song macht, nicht mehr begehen. Und es hat so eine gewisse Innovationsfaulheit setzt dann ein, die einfach mit steigender Erfahrung kommt. Und die gilt es zu bekämpfen. Das muss das professionelle Ziel sozusagen sein als Musiker. Sonst ist es ein Hobby. Und wenn man das wirklich machen will, wenn man sein Geld damit verdient, seinen Lebensunterhalt oder seine Identität oder, so, oder seinen Sinn darin sucht, dann muss man das richtig anpacken. Und genauso wie ein Leichtathlet eben sich entsprechend über Ernährung und Körperaufbau und sowas informiert und das weiter betreibt, machen wir das mit Kreativität.
Wo kommt denn die Inspiration her?
Ja, gute Frage.
Also ich meine, ihr arbeitet ja jetzt ganz anders als vor 10 Jahren.
Oder? Ja, es ist ein bisschen mehr so, dass wir uns tatsächlich zum Brainstorm richtig treffen. Da gibt es verschiedene Theorien zu diesen Sachen. Eine, von der ich mal gelesen habe, von einer, also es gibt in den USA relativ viel Literatur zu kreativer Leistungsfähigkeit, auch die auch sehr professionell ist. Und ich habe da mal etwas gelesen, was ich mir angeeignet habe, was ich gerne glauben möchte. Dass je jünger man ist, oder wenn man jung ist, dann gibt es immer mehr besondere Schlüsselerlebnisse, die über eine gewisse Zeit verteilt viel enger beieinander sind. Das erste Mal Fahrrad fahren, das erste Mal küssen, das erste Mal Führerschein machen, Drogen fressen, von einer geknallt bekommen, was weiß ich, Beruf wechseln, Schule und so weiter. Das ist alles sehr eng in den ersten 20 Jahren des Lebens. Und dass diese besonderen Erlebnisse, wenn man die nicht mit Absicht nachschiebt, werden seltener. Und diese ganze Neuverdrahtung und all das, was im Gehirn passiert bei solchen neuen Ersterlebnissen, ist etwas, was den Brunnen füllt mit Assoziationspotenzial, sage ich jetzt mal, welches einem dann zu viel Ideen verhilft. Und das ist auch so. Die kreativste Zeit haben, das kommt auf das Berufsbild an, Autoren immer so zwischen 30 und 40 und bei Musikern ist das zwischen 20 und 30. Wenn man dann nicht lernt, professionell diesen Brunnen nach wie vor zu füllen, wird man ein Problem kriegen mit Ideen. Man kann auch viele Bands hören dann eben auch auf in dieser Zeit, die es dann nicht hingekriegt haben.
Und wie füllt man dann nach?
Und ja, also das muss jeder für sich. Deswegen ist auch ein Grund, dass Drogen und Kunst dicht beieinander liegen, ganz klar. Aber die Horizonterweiterung mit Drogen ist begrenzt. Ich persönlich mache das mit allen möglichen Arten von Lebenserfahrungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meinen Flugschein in erster Linie gemacht habe, um meinen Horizont zu erweitern und um tolle Ideen für Songs zu kriegen, aber tatsächlich, weil ich das Thema interessant finde und ein erfülltes Leben haben möchte und mich viel mit Ersterlebnissen zupfeifen möchte. Dazu gehört das, ich habe dann die Kunstfluglizenz gemacht. Ich muss sagen, das ist, was habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, sowas Abgefahrenes, selbst in Lübeck zu fliegen. Genauso ist aber auch der Spaziergang an der Alster in der Beziehung oder mit den Eltern, man kann sich das überall holen. Man muss sich schon ein bisschen sein bisschen schärfen, diese Sachen bewusst als Ersterfahrung wahrzunehmen. Man kann auch Übungen machen. Eine ganz bekannte Übung, von der man bestimmt schon mal an der einen oder anderen Ecke gehört hat, sind sogenannte Morning Pages. Morgens aufwachen, noch bevor du scheißen gehst, nimmst du von deinem Nachttisch den Schreibblock und schreibst DIN A2, DIN A4 Seiten einfach, was dir sofort einfällt. Und klappst du dazu. Da schreibst du natürlich all möglichen Schrott erstmal. Kotzt mich an, ich habe keinen Bock zu schreiben, schreibt man dann beispielsweise. Ich habe Hunger, ich muss scheißen, ich will meine Ruhe haben. Und erst Tage später fängt man an, gewisse Sachen, gewisse Wut runtergeschrieben zu haben und tritt an Probleme heran, die man in sich hat und fängt an, die zu lösen. Was irgendwie meine Partnerin kürzlich gesagt hat, hat mich deshalb alles beschäftigt, habe ich deshalb Angst vor dem und dem und dem und dem. Vom letzten Album habe ich ein halbes Jahr lang Morning Pages geschrieben beispielsweise. Sowas kann man auch machen. Also es gibt alles Mögliche, was man dazu machen kann.
Kann das auch ein Kreuz sein? Also gibt's Momente, in denen du sagst, boah, jetzt lass mich mal alle in Ruhe und ich brauche nicht dauernd wieder neuen Input, weil ich will jetzt auch gar keinen Output haben.
Ja, ich habe es mal versucht mit Enthaltsamkeit und bin, es war zwar nicht meine Idee, sondern von meiner damaligen Freundin, aber war 3 Monate auf Martinique in den Antillen, das ist so eine Südseeinsel, und hatte dort eigentlich fast nichts zu tun. Und das war schon, also alle sagen, ach Gott, wie schön, aber das ist genau 2 Wochen lang schön, oder 3, und dann ist es total ätzend. Immer das gleiche Essen, immer der gleiche Rum, immer nur Kokosnüsse, immer nur Bananen, immer nur den Fisch, immer das gleiche Wetter, Schiffen oder Sonne. Und auch interessant, dass eine interessante Dinge war, dass ich als Weißbrot auf einer Insel mit überwiegend schwarzer Bevölkerung auch Rassismus ausgesetzt bin. Ist auch mal ganz schön, das zu erleben, auch so Höflichkeitsrassismen. Wenn ich immer davon ausgehe, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, vernünftig bin und spießig. Also waren solche Sachen. Aber es war echt, ich könnte nicht sagen, dass es mich wahnsinnig kreativ gemacht hat. Nee, ich glaube, bei mir gehört schon Zupfeifen dazu, statt wegpfeifen.
Was gibt's denn so musikalisch, was euch inspiriert? Ich meine, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich bei so viel. Seid ja jetzt nicht mehr die, also
nicht, ja, die sind nicht mehr, wir sind nicht mal 21 und wir hören nicht mal die genau. Top aktuelle Hitparade, zumal die ja auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Popmusik, damit meine ich jetzt nicht die Popmusik heute, sondern die jeweils aktuelle Popmusik nichts ist, nicht für die Leute jenseits der 35, würde ich mal sagen, ganz grob ist. Und deshalb, aber die Inspiration war schon vorher relativ früh jenseits der Charts. Was ist denn jetzt gerade, was hat mich denn inspiriert?
Ich habe bei einem Song gerade, den ich gehört habe, habe ich kurz gedacht, hat so ein bisschen Dendemann-Flow, den ich sehr schätze. Mhm.
Ja, ich auch. Habe ich für eines der größten Talente gehalten. Bin jetzt enttäuscht von der aktuellen Single. Aber naja,
okay.
Also ich finde Dendemann ganz, ganz großartig. Ich überlege gerade, was das denn sein könnte vielleicht. Ja, vielleicht die raue Stimme bei dem einen Lied da gerade. Aber in der Rapmusik, ehrlich gesagt. Ach, ich muss sagen, Idle, ja doch, etwas, was mich tatsächlich total inspiriert hatte, war Idlewild von Outkast. Irgendwie eine Platte, von der ich das Gefühl habe, dass Sony die komplett vergessen hat. Mhm. Diese fantastische Platte den deutschen Musikfans zu zeigen, dass es eine riesengroße Platte gibt. Das ist einfach, ich habe das war sogar ein Soundtrack. Das ist ein Doppelalbum. Eine fantastische Platte. Hat keine Sau mitgekriegt. Wie kann man nur so.
Aber die Singles schon, ne? Die sind schon gelaufen.
Ja. Ja, dann vielleicht liegt es daran, dass ich kaum Radio höre. Ja, also die fand ich sehr, sehr inspirativ.
Musikalisch wie auch textlich. Geht es denn tatsächlich noch um Hip-Hop? Ich meine, Hip-Hop hat ja auch so eine eigene Wendung genommen. Und es sind Fanta 4, muss man darüber noch diskutieren? Weil ihr seid doch längst ein eigenständiges Genre fast.
Die Diskussion ist total hinfällig. Ich benutze die Sachen auch nur, um halt zu sagen, dass Idlewild eine Platte ist, die man eher im Regal unter Hip-Hop finden könnte. Okay. Eigentlich hat die mit Hip-Hop auch nicht viel zu tun. Da ist Marching Band Sounds drin, alles mögliche, Songwriting, also es ist eine Outcast-Platte, die ganz, ganz großartig ist. Dadurch, fand ich toll, dass sie sich an eine Vertonung von einem Film gehalten haben, ist das natürlich total interessant, dass sie auch ein Rollenstück von denen in diesem Film vorkommen, die sie ja selbst nicht geschrieben haben, und ist voll geil. Total geile Idee. I live by the river.